Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
Oh Mann, da sind wir wieder. 3 Monate ist es schon her, dass ihr das letzte Mal von uns gehört habt. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast. Mein Name ist Sebastian und bei mir sind
Maria, hallo.
Und Malte, hallo.
Und da ist er wieder. Ich weiß, das ist mittlerweile so eine Catchphrase, aber ich glaube, Malte, 5 Monate,
nein,
6 Monate?
Nein. Das fühlt sich wie gestern an.
Es fühlt sich echt wie gestern an, ja. Wo wir gerade irgendwie, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir uns gefragt, über was reden wir eigentlich? Weil heute präsentieren wir euch 10 Gründe, warum wir keine Escape Rooms mehr spielen.
Leg los.
Grund 1, das Leben.
Es passiert.
Es passiert, ja.
Nein, Malte, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Und euch?
Ja. Bis auf das Leben.
Bis auf das
geht,
Leben.
Geht schon ganz gut. Nein, aber tatsächlich müssen wir, glaube ich, euch allen da draußen gestehen, wir haben tatsächlich nicht viele Escape Rooms gespielt. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, was wollt ihr jetzt mit uns reden? Wollt ihr jetzt 60 Minuten unserer wertvollen Lebenszeit vergeuden? Wir versuchen es nicht zu machen. Wir versuchen trotz alledem über Erlebnisse zu erzählen, die zum Teil Escape Rooms waren und zum Teil auch keine Escape Rooms sind. Oder, Maria?
Ja, ich finde es total bemerkenswert, dass du gleich von 60 Minuten ausgehst. Du bist so gepolt auf Escape Rooms.
Auf die deutschen Escape Rooms.
Das Volksing heute, genau, auf die deutschen, genau.
Ja, du weißt ja, man hofft, dass es immer länger geht, als es dann doch dauert.
Du Schelm.
Was soll das jetzt heißen? Wir sind hier PG-13. So, genau. Was haben wir gemacht das letzte halbe Jahr? Zuletzt hatten wir mit Johannes Lorenzen gesprochen über die 3 Kolosse. Tatsächlich haben wir auch seitdem kein großes Escape Game mehr gespielt.
Was? Na,
nein, gar nicht.
Ich habe gerade überlegt.
Nee, Echos, aber ja, das zählt nicht. Darüber erzählen wir jetzt nicht. Uns wurde mal ganz am Anfang des Podcasts gesagt, vor 2,5 Jahren, das interessiert niemanden.
Wer hat das denn gesagt?
Das war so ein Fan von Malte irgendwie, ja. Der meinte, ich glaube, der hört uns schon gar nicht mehr. Vielleicht führen wir das die nächste Zeit erst wieder ein. Mhm. Nein, also was haben wir gemacht? Tatsächlich, ich weiß nicht, wer von euch auf unserem YouTube-Channel auch schon mal war, wo wir auch unseren Podcast präsentieren. Ich habe da mal ein 30-Sekunden-Video hochgeladen, weil ich, da kann Maria tatsächlich nicht mitreden.
Leider nicht.
Nee, Malte kann, glaube ich, auch nicht mitreden.
Ich bin ganz gespannt, was jetzt kommt. Ich kenne diesen YouTube-Kanal noch gar nicht, muss ich sagen.
Oh Gott, Malte, mir geht's genauso.
Ja, ihr solltet euch mal für unser Business auch interessieren.
Du machst das ganz toll.
Da sind die besten Funny Plobbers von euch drauf zu sehen.
Oh, echt?
Auch schöne Videos, wenn wir mal im Escape Room waren. Nein, ich habe auch, ich glaube, auf Instagram hatte ich es auch gepostet. Selbst auf TikTok. Wir haben jetzt auch einen TikTok-Channel. Den tun wir jetzt nicht so frequentieren wie andere in der deutschen Szene. Aber wie ihr mitbekommen habt, wir haben ja auch keine Zeit. Wir kommen nicht zum Spielen, wir kommen nicht mehr zum Spaß haben. Wir haben einfach nur Leben noch.
Es ist so traurig.
Es ist einfach traurig. Nichtsdestotrotz, genau, worüber ich erzählen möchte, ist tatsächlich im April diesen Jahres war das. Ich habe extra gerade nochmal geschaut. War ich mit meinen beiden Kindern, waren wir in der Jurassic World Exhibition in Berlin.
Spielst du jetzt die Musik rein? Die muss jetzt kommen.
Kannst du die summen? Nein.
Oh nein, ich probiere es nicht. Das haben wir schon mal gehabt, dass ich was singen wollte. Das ist schief gegangen.
Vor allen Dingen solltest du, glaube ich, mal was trinken. Deine Stimme klingt schon wie Bonnie Tyler.
Das war jetzt ein Kompliment.
Die mag ich. Ich wollte gerade sagen, ja.
Nein, Jurassic World Exhibition, die war ja letztes Jahr auch ein halbes Jahr in Köln.
Ja, da habe ich sie leider verpasst. Ich habe es nicht geschafft.
Ah, okay, ich wollte dich gerade fragen.
Nee, leider nicht. Aber ich habe die Videos gesehen bei Instagram.
Ja. Ich muss ja sagen, ich war ja so ein bisschen, es ist kein günstiges Vergnügen. Mhm. Ich glaube, ich würde es tatsächlich, kostet so viel wie ein Escape Room, so ein bisschen, pro Person gerechnet, so 30 Euro. Und ich war so ein bisschen zögerlich oder bin tatsächlich nicht mit hohen Erwartungen reingegangen. Es war, glaube ich, auch um die Zeit rum, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da war da diese Skandal um diese immersive Ausstellung in Glasgow um Wonka. wen das interessiert, einfach mal danach googeln. Das war tatsächlich der größte Scam irgendwie, den es bisher gab, was immersive Ausstellungen angeht. Die hatten ja nur ein paar billige Props hingestellt. Und auch, wenn man sich das Video dazu anguckt, das war echt traurig. Mal das alles okay?
Ja, 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 ich war gerade zusammengezuckt.
Ich glaube, so ging es vielen, die mit sich mit Wonka auseinandergesetzt hatten. Und ich dachte, okay, was erwartet einen bei der Jurassic World Exhibition? Also wir kennen, glaube ich, alle so die klassischen Ausstellungen mit Dinosauriern, die irgendwie neben Hüpfburgen stehen oder die in Tierpark stehen etc. Und ich dachte, okay, mehr ist das nicht. Eine Halle und da haben die ein paar Dinos reingestellt. Aber dann muss ich sagen, war ich wahnsinnig positiv überrascht. Vor allen Dingen, es war auch das Schöne, dass ich das mit meinen Kindern erlebe oder mit unseren Kindern, unsere Kinder Maria übrigens, mit unseren Kindern erleben konnte. Man kommt dann in diese Halle, muss natürlich das Ticket vorweisen. Dann hast du so dieses klassische, am Anfang hast du so eine Foto-Opportunity, da stehst du vor so einer grünen Wand, da machen die Fotos, drei verschiedene Motive, die sie dir am Ende dann für 20 Euro natürlich verkaufen. Mhm.
Du hast es natürlich gekauft.
Das weißt du vorher natürlich aber auch noch nicht. Und dann stellst du dich in so eine Reihe ein und dann haben die so ein Schleusensystem, was schon mal sehr positiv war, weil man erwartet, man geht da rein und man tritt sich irgendwie auf die Füße gegenseitig, aber tatsächlich haben sie so ein Schleusensystem und dann betrittst du die Fähre nach Isla Nublar, okay. Also zu der Jurassic World Insel, sprich du betrittst so eine Art Briefing-Raum, würden wir sagen, als erfahrene Escape-Room-Enthusiasten und das ist ein großer Raum, wo eine bestimmte Anzahl an Menschen reinkommt. Und dann hast du das Gefühl, du bist schon wie auf so einer Fähre. Also es ist alles um Fährendesign gestaltet. Du hast, sie haben natürlich so Bullaugen, wo du draußen das Meer siehst, was so digital im Hintergrund läuft. Und dann hast du den ersten Park Ranger, der dir so ein Briefing gibt, was du alles nicht machen sollst, wo du dir Zeit lassen kannst, etc. Und dann kriegst du so ein kleines Einführungsvideo. Also auch schon wahnsinnig, also die holen dich schon wirklich gut ab in diese Welt. Die Kinder waren auch begeistert. Und dann geht eben diese Dann hast du diese Fährfahrt und dann geht eben die Tür auf und dann hast du diesen klassischen Jurassic World Moment oder Jurassic Park Moment. Wir haben ja damals schon noch Jurassic Park geguckt.
Das kenne ich auch.
Okay. Mal, jetzt hast du mir aber meinen Witz versaut.
Ich kenne sogar alle Teile.
Alle?
Ja.
Also dieser klassische Moment, du trittst durch dieses Tor dann, was siehst dieses Tor, du hast im Hintergrund dieses Jurassic World Theme.
Da 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 da.
Oh, gut, Maria.
Ja, Maria war, ja. War gerade noch mal testen. Und trittst da durch und siehst tatsächlich als erstes, Entschuldigung, jetzt kommen nicht die klassischen Forschungsbegriffe, einen Langhals, würde ich sagen, ja, als Autonormalverbraucher. Kann Brachiosaurus sein, kann aber auch ein anderer Langhals sein, der in so einem Gehege drinne steht und dann siehst du ihn eben so ein Gehege und du siehst eben plus seinen Hals nach oben raus, weil natürlich alles andere von Bäumen zugedeckt wird und es ist alles wahnsinnig durchgestylt. Also echt bis auf den Millimeter hast du das Gefühl, du betrittst diesen Park.
Und aber betrittst du den dann in einer Gruppe, also ich denke gerade irgendwie so ans Dungeon oder irgendwie die Harry Potter Ausstellung in London. Also du startest schon in der Gruppe und gehst dann auch von Raum zu Raum mit der Gruppe oder?
Ja, so ähnlich, genau. Also du startest mit der Gruppe.
Ja.
Du hast dann natürlich so Foto-Opportunities, wo du dich irgendwie verewigen kannst. Du hast so diese klassischen, wie du sie auch aus klassischen Landschaft-Hotspots siehst, diese Ferngläser, wo du einen Mark reinsteckst oder einen Mark. Oh, bin ich alt. Malte, das war die Währung.
Die kenne ich auch noch. Hör
auf, Malte.
Ja, doch, doch.
Also plus, dass du nichts reinstecken musst und dann kannst du da durchgucken, dann kannst du da auch Dinosaurier entdecken, war natürlich für die Kinder wahnsinnig toll. Und dann läufst du weiter. Das Ding ist, du musst aber als Gruppe nicht zusammenbleiben. Okay. Also jeder läuft schon so ein bisschen seinem eigenen Tempo. Dann kommst du an einem Jeep vorbei, wo eben oben auch eine große Kiste ist, wo ein Dino drin ist. Und da steht auch wieder ein Park Ranger davor, der erklärt dir was zu dem Dinosaurier. Mhm. Also das ist so ein bisschen Edutainment auch tatsächlich. Mhm. Sie wollen dir auch ein bisschen was vermitteln. Und dann kommst du in dieses Labor, wo sie eben die Dinos gezüchtet haben. Und da hast du Kothaufen, die du anfassen kannst.
Yay.
In so Glaskuppeln hast du natürlich diese Handschuhe, wo du reingreifst und dann diesen Kot fühlen kannst. Du hast Eier, die da ausgepultet werden. Kannst mit so einem Gerät eben diese Eier auch durchscannen, sodass du die Dino-Baby-Schaturen da drinnen siehst. Und das Highlight für die Kids ist vor Ort tatsächlich, dass sie auch Dino-Babys streicheln können. Also es gibt mehrere Stationen, wo so ein Park Ranger kommt, der so ein Dino-Baby auf dem Arm hat, also so eine Art Handpuppe. Aber es sieht tatsächlich auf den ersten Blick sehr authentisch aus und dann dürfen die Kinder kommen und es streicheln. Aber ich dürfte das auch machen, aber ich habe ja Fotos gemacht von meinen Kindern. Und dann sagen die, pass auf und bloß irgendwie mit der Hand Oberfläche, sonst erschreckt er sich. Also echt schön gemacht. Und dann kommst du in die nächste Schleuse. Das klingt jetzt alles wie Spoiler, aber ich glaube, wenn ihr, man kann es so erzählen, weil wenn ihr es nacherlebt, fühlt sich's eh nochmal anders an. Und dann kommst du in die erste Schleuse rein, wo du warten kannst. Und da hast du die ersten Raptorengitter, wo du die teilweise leer sind und teilweise hast du Raptoren mit ihren Köpfen da eingespannt, die eben sich bewegen und hast auch wieder tatsächlich so einen Guide da, der was über das Thema Raptoren erzählt, was Raptoren alles können. Und das war der erste Moment auch, wo es für die Kinder schon so ein bisschen spooky wurde, weil es eben auch dunkler wurde. Also der erste Teil ist relativ hell und dann kommst du in diesen Raptorenbereich und dann wartest du wieder vor einer Schleuse kurz. Das sind so 5 Minuten. Wie gesagt, aber du langweilst dich einfach nicht, weil du mit diesen Raptoren interagieren kannst, weil da ein Guide steht, der dich da informiert, wie es mit Raptoren funktioniert. Und dann kommst du so in den nächsten Abschnitt rein. Da schauen sie auch, dass nicht zu viele Menschen reinkommen, zählen das auch durch. Und dann hast du ein großes Gehege vor dir, wo eben tatsächlich dieses, wie ihr es aus Jurassic World kanntet, tatsächlich dieses Raptorentraining stattfindet, gell? Wenn er irgendwie diese Handbewegung macht. Und alles krass ausgeleuchtet, alles immer sehr stimmungsvoll und dann kommt tatsächlich ein Raptor da rausgelaufen. Also wenn du ein Kind bist, erkennst du es nicht sofort, dass da tatsächlich auch Menschenfüße drinne sind, weil das ist ein sehr lebensechtes Kostüm auch. Und dann siehst du da so eine kleine Show, wie der diesen Raptoren zähmt.
Mega.
Ja, ja, es ist echt toll gemacht. Und dann, wie gesagt, kommt so der nächste Bereich, da hast du dann so die Fütterung des Domisaurus Rex, also diesen genetisch veränderten Dinosaurier. Und das ist dann schon richtig gruselig, gell? Also richtig dunkel und ich weiß nicht, erinnert ihr euch wahrscheinlich auch an die Fütterungsszenen aus dem ersten Jurassic Park Teil, wenn die Ziege da irgendwie reingelassen wird und dann.
Wie? Ah ja.
Und das erlebst du mit. Dann hast du mal wieder so einen kleinen Entspannungsbereich, wo die Kinder so ein bisschen in der Sandbox irgendwie so Archäologinnen spielen können. Kannst wieder ein paar Dino-Babys streicheln und wirst dann eben so durchgelotst. Und dann gibt's tatsächlich das große Finale und das ist, glaube ich, der kritische Moment, wenn du mit Kindern reingehst, die unter 10 Jahren sind. Also wie gesagt, unsere waren zu dem Zeitpunkt 6 und 8 Jahre. Der ist nochmal wahnsinnig immersiv. Also dann hast du plötzlich das Thema Stromausfall, Park Ranger, die sehr nervös werden, die sagen, da bricht einer aus. Und ich hatte tatsächlich das Glück oder Pech, dass ich mit Joscha unter so einer Laterne stande und wo der Dino dann irgendwie gekam und gewütet ist, ist die so wie fast runtergefallen. Ja. Also Joscha hatte den Schreck seines Lebens, der wollte losrennen, die musstest du erstmal festhalten. Und dann wirst du eben tatsächlich so aus dieser Showsequenz dann rausgeleitet und dann landest du im Merchandise-Shop.
Ah, okay.
Wo du dann, wie meint ein Kollege von mir, der auch mal sagte, das ist ziemlich clever psychologisch gemacht, alle Kinder sind wahnsinnig aufgeregt und heulen. Und dann musst du sie natürlich beruhigen mit so einem Kuscheltier, was 30 Euro kostet.
Okay.
Nichtsdestotrotz, ich war sowas von positiv überrascht. Also es fühlt sich an, wahnsinnig immersiv an. Es fehlen, wie gesagt, es fehlen Rätsel, sonst hättest du auch ein super Escape Room da drin machen können. Ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass du tatsächlich diverse Stationen machst, wo du vielleicht auch ein paar Aufgaben machst. Du vielleicht so diese Momente hast, wo du sagst, ich habe was gelöst, bestimmt auch mit Kindern irgendwie ein paar schöne Rätsel. Aber nichtsdestotrotz, man hat gesehen, sie hatten die Originallizenz, sie hatten die Originalmusik, diese Dinotronics oder wie man sie auch bezeichnen mag, waren wahnsinnig lebensecht. Cool. Also es war beeindruckend, es war nicht wirklich so kein Jahrmarkt-Charakter. Und ich kann das nur empfehlen. Ich weiß zwar nicht, was denn ihr Prinzip ist, weil letztes Jahr in Köln war es so, eigentlich war, glaube ich, auf 2 Monate das ausgelegt. Dann war der große Erfolg da, dann hatten sie es bis Oktober. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, ihr psychologischer Trick. Sie werben immer damit, dass es jederzeit zu Ende sein kann. In Berlin steht mittlerweile da irgendwie noch bis August. Also kriegst du noch Tickets.
Okay.
Und sie schauen auch, glaube ich, dass sie diese Zeitslots, du kriegst auch wirklich auch einen Zeitslot, wann du auftauchen sollst, gell? Also halbstündig verteilen sie da diese Slots. Und das war einfach auch das Schöne. Es war voll, aber nicht zu voll. Und es war so voll, dass es sich authentisch angefühlt hat, wie als ob du mit anderen Menschen durch so einen Park durchgehst.
Gibt es überhaupt Tagestickets? Nee, also du musst online buchen, oder? Oder kann man dort
auch du musst online buchen, ja.
Und wie lange?
Ich kenne ja nur
Ja, so, nee.
Ich kenne ja nur die Spielplatzgespräche, weil sind ja dann doch einige auch bei uns hingegangen und die haben auch gesagt, dass die Kinder mehrfach gefragt haben, ist das jetzt echt oder ist es nicht echt? Ne? Also weil das so gut gemacht ist, auch mit diesen Atembewegungen in dem Labor. Also immer wieder sind sie zurück zu den Eltern und haben gesagt, aber es ist nicht echt, oder? Die sind, oder sind sie echt? Also es ist wirklich gut gemacht von dem, was ich gehört habe.
Von Hören und Sagen. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nochmal das Coole, wenn du mit oder mit jüngeren Menschen da reingehst, die jetzt nicht wie wir schon mehrere immersive Erfahrungen erlebt haben, dass sie wirklich sehr geflasht waren davon. Ja? Also ich habe, glaube ich, auch selten meine Kinder erlebt, dass die nicht mal nach einem Kinofilm reden sie zwei Stunden später immer noch darüber, was sie erlebt haben. Und da siehst du, was das für einen Impact hatte. Mhm. Natürlich kannst du natürlich mit Dinosauriern, Entschuldigung, diverse auch große Emotionen anregen, ja? Weil das ist eben wahnsinnig, diese Giganten der Urzeit. Aber es war super, weil ich selten das aus der Kinderaugen sowas gesehen habe. Ich glaube auch bei manchen Escape Rooms, wo wir sagen, oh, da kannst du aber noch eine Schippe drauflegen. Ich glaube, genauso begeistert werden auch die Kinder. Und ich glaube, das kann auch jeder draußen, der das vielleicht schon mal mit seinen Kindern erlebt hat, bestätigen, dass du wahrscheinlich dann nochmal mit ganz anderen Augen auch oder mit einer ganz anderen Erfahrung aus so einem Raum rausgehst.
Aber es ist jetzt nicht nur für Kinder was. Also es ist auch.
Nein, aber du kannst auch als Erwachsener rein. Also, wie gesagt, die Frage ist, ist es dir das wert? Das stellst du dir ja beim Escape Room, stellst du dir auch ständig die Frage. Es ist tatsächlich, wie gesagt, so zwischen 30 und 35 Euro. Ja. Und du bist ungefähr, je nachdem, wie du dir Zeit lässt, ich glaube, mit Kindern lässt du dir ein bisschen länger Zeit, zwischen 50 und 60 Minuten unterwegs.
Naja, aber ist doch in Ordnung, dann ja, würde ich sagen.
Ja, für uns als Enthusiasten, die solche Preise ja dauerhaft zahlen, wenn nicht manchmal ein bisschen mehr, wir sagen, es ist in Ordnung. Ich verstehe es natürlich auch, wenn andere sagen, die vielleicht nicht wissen, was dafür ein Wert dahinter steckt, dass sie sagen, oh, ist das teuer. Ja. Aber wie gesagt, auch andere Freunde von uns, die da jetzt waren, die waren auch wahnsinnig begeistert und die hatten auch bisher solche Erfahrungen noch nicht gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, dafür, dass ich auch schon relativ viel gesehen habe oder wir auch, glaube ich, alle relativ viel schon gesehen haben, war das wirklich schön. Schön. Und zwar, ich habe mich selbst gefühlt wie ein Kind. Ich bin auch irgendwie, gerade dieser Anfangsmoment mit dieser Jurassic World Music, Maria.
Da, 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 da. Du musst Stopp sagen, ne?
Ja, alles gut. Hatte ich auch Gänsehaut. Also das ist, ich glaube, das hat mich auch gut mitgenommen, weil das ist ja das, was wir immer sagen. Wir suchen natürlich Erlebnisse, wo wir schon Referenzen irgendwie in unserem Leben haben, irgendwie durch Filme, ja? Weil das sind Filme, Bücher bei manchen oder Lieder wecken einfach die größten Emotionen. Und das war wirklich sehr schön aufeinander abgestimmt. Und ja, falls jemand von euch in Berlin sein sollte mal oder falls ihr uns zuhört aus Berlin und ihr wart da noch nicht, kann man echt empfehlen. Das ist so ein bisschen abgelegener, würde ich sagen. Es ist so in der Richtung Treptow-Köpenick. Das Berliner Wissen, da kommt man nicht immer ganz so einfach hin. Aber absolute Empfehlung dafür. Selten hat mich so eine Attraktion so begeistert. Also, ja. Schön. Ja, Malte.
Ich wollte es gerade sagen.
Als du nach Berlin kommst, Malte, würde ich mit dir hingehen.
Ah, sehr gut. Ja, alles klar. Ich notiere mir das mal.
Nee, war echt ein schönes Erlebnis. Und ich glaube, das zeigt auch, dass auch das Freizeitangebot auch sich immer mehr verbreitet. Mhm. Also ich glaube, Escape Rooms waren ja so die ersten so krasseren immersiven Erlebnisse, wo du sagst, du erlebst was. Klar, es gab schon immer Freizeitparks, die ja auch immer mehr, ich sag mal, sich aufpeppen. Da gibt's ja mittlerweile, die geben ja mittlerweile auch alles, wenn ich so an das Phantasialand zum Beispiel denke, gell, die auch diese Steampunk-Welt da irgendwie erschaffen haben mit diesem Hotel und so. Also wir bewegen uns, glaube ich, im Freizeitsektor echt ein cooles Zeitalter rein, wo Immersion auch im Vordergrund steht. Gell? Ich glaube, es wird da draußen wieder Menschen geben, die sagen, das ist aber also eine halb gar umgesetzt. Aber es ist schon mal besser als früher, wo du irgendwo ein Karussell irgendwie auf der irgendwie in einem so Park stehen hattest, ohne Thema. Ja? Und auch wo du eine klassische Dino-Ausstellung hast, wo die einfach ein paar große Dinosaurier hinstellen, wo wir früher als Kinder dachten, boah, ist das geil, die sehen so echt aus. Aber dann haben sie sich auch so ein bisschen immer hin und her geschwenkt und wie gesagt, auch die Bewegung der Dinos, ja, Wahnsinn.
Ja, klingt auf jeden Fall gut.
Das war unser immersives Erlebnis aus Berlin, was kein Escape Room war. Malte, du hast uns auch was mitgebracht.
Genau, ich habe euch auch was mitgebracht und zwar auch ein immersives Erlebnis, allerdings nicht aus Berlin, sondern aus London. Ich war Anfang des Jahres in London und habe dort ein Theaterstück geguckt, und zwar Stranger Things The First Shadow, die Vorgeschichte, wenn man so will, zu der Serie. Ja, ich bin wirklich sprachlos gewesen, als ich dieses Stück gesehen habe. Man muss dazu sagen, ich bin schon ein großer Fan von der Serie und dementsprechend hatte ich echt hohe Erwartungen. Hab mich gefragt, ob man all das, was so in der Serie vorkommt, wirklich so umsetzen kann. Dann war es natürlich clever, dass sie gesagt haben, sie erzählen die Vorgeschichte, wie das Böse eigentlich böse wurde. Übrigens keine Spoiler an der Stelle, wer überhaupt das Böse ist. Es ist weder vom Theaterstück noch von der Serie. Also ich weiß ja nicht, ob alle schon die letzte...
Nein, es gibt die Regel... Ach nee, die Serie ist noch
nicht. Nee, genau, ja, genau, finale genau, Staffel. Genau.
Nach der finalen Staffel darf man normalerweise ein halbes Jahr später
spoilern. Okay, aber jetzt noch nicht. Ich habe nur gesagt, wie das Böse böse wurde. Das erfährt man in dem
Das ist noch ein sehr schöner Satz, wie das Böse böse
genau.
wurde.
Ja, weil das wird in der Serie nicht lustig. Aufgeklärt.
Aber Malte, muss man die Serie geguckt haben, um das Theaterstück zu mögen?
Ich glaube, es hilft, aber es ist, glaube ich, kein Muss, weil wirklich die Charaktere vorgestellt werden. Es ist halt cooler, wenn man so weiß, ah, das soll die Person sein. Es gibt teilweise optisch solche Ähnlichkeiten. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Und gerade wenn man die Serie irgendwie kennt, wenn man so ein, zwei Folgen geguckt hat, dann macht es irgendwie noch mehr Spaß, da in diese Welt einzutauchen. Also es ging los mit einer Szene, wo ich dachte, Alter Falter, wenn die das jetzt hier durchziehen, den Abend, dann bin ich wirklich sprachlos. Ich hatte direkt am Anfang Gänsehaut. Also es ist so krass mit dem Licht, mit dem, vor allen Dingen mit dem Sound, die Schauspieler, das ist unfassbar, was die da auf der Bühne jeden Abend irgendwie abreißen. Das ist echt richtig, richtig gut gemacht. Und ja, es gibt so viele Querverweise zu der Serie. Es gibt teilweise Szenen aus der Serie, die, ja, wenn man die Serie guckt, hat einfach so im Kopf hat, die da nachspielen und es fühlt sich wirklich so an, als würdest du gerade eine Netflix Folge gucken, durch Videoprojektion hast du wirklich, wie gesagt, das Gefühl, dass du da gerade Netflix laufen hast und diese Serie einfach live anschaust und du sitzt einfach mittendrin. Also es ist wirklich so cool gemacht und am Ende, es ist, glaube ich, noch nie passiert, saß ich da und hatte echt Tränen in den Augen, weil das so cool einfach ist, dieses Finale, diese letzte Szene, also das ist wirklich, also ich hatte wirklich Gänsehaut, genauso wie am Anfang auch, es ist echt unfassbar, richtig, richtig cool, also große Empfehlung, der Hauptdarsteller, der macht das echt wirklich cool, die haben jetzt schon diverse Preise gewonnen, er wurde schon mehrfach jetzt irgendwie ausgezeichnet, es gibt Gerüchte, dass er in London Ende des Jahres aufhört, bei Instagram haben sie schon irgendwie angekündigt, dass sie gerade den Nachfolger suchen. Wenn man da weiter eintaucht, gibt es Gerüchte, dass die Produktion irgendwie auch nach New York kommen soll und dass er da nach New York gehen soll und da die Hauptrolle
spielen soll. Es ist ja super überraschend, dass es zuerst also ein Stück, was in London aufgeführt wird und dann erst nach New York. Ja. Meistens ist es ja umgedreht, dass du eine Broadway-Produktion hast und die kommt dann.
Keine Ahnung, was an den Gerüchten dran ist, aber dass sie, wie gesagt, eine zweite Person da als Hauptdarsteller jetzt gerade suchen, wie gesagt, das kann man auf Instagram sehen. Deswegen, also wenn ihr die Chance habt, fahrt auf jeden Fall irgendwie dieses Jahr noch nach London und guckt euch dieses Stück an. Gerade mit dieser Person da in der Hauptrolle. Das ist wirklich, also unfassbar. Das ist echt wirklich mega cool gemacht.
Malte, du hast ja auch Harry Potter in Hamburg gesehen.
Ja, das ist kannst du cooler. Da, es ist viel ja,
cooler,
es ist, ja.
Also Harry Potter ist cooler. Nee. Halt mir jetzt
also Harry Potter ist schon mega. Auch das ja, da haben wir auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Die könnt ihr auch mal hören. Da waren ja Sebastian und ich auch. Es ist krass gewesen, was die da auf die Bühne gestellt haben. Auch für Leute, die nicht unbedingt Harry Potter-Fans sind, wirklich absolut empfehlenswert. Und wenn du dann sagst, Stranger Things ist noch krasser, also das haben wir doch auch noch mal vielleicht ein Ziel.
Du hattest auch die Harry Potter-Kurzversion noch mal geschaut, oder Malte?
Genau, ich habe die lange Version damals geschaut, die ja den ganzen Tag da ausgefüllt hat. Dann habe ich jetzt noch mal die Kurzversion, die gekürzte Version auf jeden Fall geschaut. Beides ja wirklich mega tolle Stücke oder beziehungsweise jetzt dann ja fast drei Stücke insgesamt. Aber ja, das in London war irgendwie noch mal eine Schippe irgendwie mehr. Es ist noch intimer, das Theater ist halt kleiner und irgendwie fühlt man sich halt echt irgendwie als Teil von dieser Welt. Also ja, es ist echt toll gemacht. Wirklich gut gelungen.
Ich muss auf Harry Potter einfach rumreiten, weil ich muss jetzt hier mich outen. Stranger Things ist ja so ein bisschen mein blinder Fleck, beziehungsweise ich habe mit Maria zusammen die erste Staffel geschaut und dann wollte Maria weiterschauen und ich wollte nicht weiterschauen.
Ja, musst du
das irgendwann ja, mal alleine zu
Ende auf jeden bringen. Fall. Ja. Ihr müsst das auch weitergucken. Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich hatte bei Stranger Things immer das Problem, dass ich eher so ein Gefühl wie bei den Goonies erwartet habe. Also es ist ja Coming of Age. Du hast diese junge Gruppe, die Abenteuer erlebt. Aber bei mir kam so dieses Nostalgie-Feeling tatsächlich nie auf. Was fasziniert dich denn so an Stranger Things, Malte?
Oh, ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie wächst man halt einfach so mit diesen Charakteren immer weiter mit. Man hat halt diese eine Person, die irgendwie anders ist als die anderen. Irgendwie fühlt man mit dieser Person so mit, wie die Freundschaften da gebunden werden, wie es dann auch Streit gibt mit den Erwachsenen. Also ich kann es gar nicht beschreiben, was mich an dieser Serie so fasziniert. Und das, ich weiß, was du meinst. Das wird oder das kippt dann ja in Staffel 2, 3 relativ schnell um und es wird ja eher düster noch. Und dieses Übernatürliche kommt dann ja noch dazu.
Ja.
Genau, also wie gesagt, bitte, bitte, guckt euch dieses Stück an.
Ich werde irgendwann gucken, schon allein, um dieses Running Up the Hill Thema nochmal fühlen zu können,
genau.
Wie das eingesetzt wurde.
Du bist da groß geworden, wo Running Up the Hill noch original war.
Ich glaube, so alt bin ich nicht. Aber ja, ich kannte es schon vor Stranger Things tatsächlich.
Sehr gut.
Sehr schönes Lied.
Das stimmt.
Ja, klingt ja echt nach einem tollen Erlebnis. In welchem Theater findet das denn in London statt? Ist das auch da auf dem
West
End oder muss man woanders?
Nee, genau, das ist auch da im Phoenix Theater.
Okay.
Auch da, du kommst da rein und siehst einfach Dinge aus der Serie schon wieder. Also die haben nicht nur auf der Bühne ganz viele Stranger Things, sondern es wird auch schon im Theater selbst umgesetzt. Und das ist einfach mega cool. Es ist im Endeffekt schon irgendwie so ähnlich wie Harry Potter, ne, wo du ja auch die Bar da schon gestaltet hast, dieses Foyer. So ist es da auch. Ja, es ist echt cool gemacht. Also es hat mich wirklich positiv überraschen können, überzeugen können. Ich hatte hohe Erwartungen und sie wurden also wirklich mehr als übertroffen. Das ist echt cool gemacht.
Ach, schön.
Aber auch hier wieder so ein Entertainment-Bereich, der auch versucht, immer immersiver zu werden. Gell? Bei Harry Potter so auch natürlich die Gestaltung am Anfang, bevor du überhaupt in den Saal reingehst. Jetzt Stranger Things, was du beschrieben hast. Und wir hatten das jetzt auch, wo ich auch wahnsinnig positiv überrascht war, einfach von der Aufmachung her, ist ja Moulin Rouge in Köln.
Ja, genau.
Ja, ihr könnt da draußen schmunzeln, aber Lady Marmalade hier guckt sich auch sowas an. Aber auch das Theater ist ja komplett durchgestylt
im
Moulin Rouge-Style.
Ja.
Und du hast echt das Gefühl, du sitzt im Moulin Rouge.
Genau.
Tolle Kulisse.
Ja.
Und das setzt für mich so auch ganz neue Standards, was Musicals angeht oder was Theateraufführungen angeht. Und es löst sich eben dadurch auch von diesem verstaubten Image. Gell? Ich finde es auch gut, dass mehr popkulturelle Stoffe jetzt kommen. Weil, sind wir ehrlich, wenn du auf Deutschland schaust, viele Theater würden sich durch Subventionierung gar nicht halten. Ja? Also die sind natürlich von unseren Steuergeldern angewiesen. Und jetzt können wir natürlich breit darüber diskutieren, ist das gerechtfertigt, irgendwie Stücke zu subventionieren, irgendwie die kaum Menschen sehen, aber sie auf der anderen Seite sind sie künstlerisch? Oder schaffst du so Erlebnisse eben wie Harry Potter oder Stranger Things oder Moulin Rouge? Die natürlich jetzt nicht, sag mal, Hochkultur sind, aber was ist schon Hochkultur? Aber trotzdem die breiteste Masse auch unterhalten.
Kunst muss unterhalten und das tut sie in jeder Hinsicht.
Ja. Jetzt kommt der Moment, wo ihr alle drauf gewartet habt. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast über Escape Rooms.
Nein. Haben wir was gespielt?
Haben wir was gespielt? Ja, Maria. Ich habe dich in meine alte Heimat entführt, nach Gera.
Aber bitte sprich nicht die ganze Zeit so.
Doch, ich glaube, darauf haben die Leute gewartet. Die haben nicht geglaubt, dass ich so reden kann.
Also ich habe nichts gegen den Dialekt. Ich habe nur was dagegen, wenn Basti redet.
Aber so haben wir uns doch kennengelernt, Schätzi.
Ja, oh.
Wo ich vor der Tür stand, habe ich gesagt, hallo, ich bin der Sebastian von Ulm.
Und ich wusste, es ist ein Ossi.
Ja. Hallo. Ja. Aber wir schaffen das und ich habe mir auch Mühe gegeben. Das letzte Mal hat jemand zu mir gesagt, auf Arbeit, sagt er, ich bin überrascht, wie viel Mühe du dir gibst, tatsächlich Hochdeutsch zu sprechen.
Oh je.
Tatsächlich strengt mich das aber gerade mehr an, als mittlerweile etwas besser Hochdeutsch zu sprechen. Aber ja, auf jeden Fall, wir waren Gera. Und ich
kannst auch
ja. Ich übergebe auch gleich an Genossin Maria hier. Tatsächlich muss man sagen, Thüringen ist ja relativ arm an Escape Rooms, gell? Es gibt in Jena gab es einen Escape Room, den wir vor langer, langer Zeit mal gespielt haben. Findet ihr auch noch eine Review auf der Seite. In Weimar haben wir mal was gespielt. Und dann gibt es, glaube ich, noch einen Mühlenhausen mittlerweile und noch irgendwo. Also für das Bundesland relativ wenige.
Wir waren doch auch in Erfurt, glaube ich.
Erfurt waren wir. Das war Weimar.
Ach, das war Weimar, okay.
Aber die gibt's auch in Erfurt, der Anbieter. Den gibt's auch in Leipzig. Die nennt sich immer Escape Room, sonst was. Und genau. Jetzt hat endlich in meiner alten Heimat auch ein Escape Room-Betreiber aufgemacht. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum macht da keiner Escape Rooms auf? Das ist Gera. Gera liegt genau an der kurz hinterm Hermsdorfer Kreuz, also
ja,
an
wow.
A4.
Wow.
Ja. Wow. Wer kommt da nicht vorbei, ne?
Jetzt kommt man nicht als ignoranter Westdeutscher.
Nein. Auf die Ecke.
Nein, aber das ist tatsächlich liegt es an der Achse Berlin-München.
Also okay.
Mit der
okay.
Autobahn. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und jetzt übergebe ich, wie gesagt, an meine Güte, an meine Gutste hier, wie man unten da sagen würde in Thüringen. Und meine Gutste, wie hat es dir denn gefallen beim Escape Room, Gera? Und was hat uns dann da so erwartet?
Genau, der Anbieter hat 3 Räume im Angebot. Und wir haben uns entschlossen, gleich alle 3 auf einmal zu spielen, weil wenn wir schon mal in Gera sind, dann können wir auch mal alle 3 auf einmal spielen. Es gibt dort die Räume Grab des Pharao, Draculas Schloss und Baker Street. Also ich würde sagen, Themen, die nicht so häufig vorkommen in der Escape Room-Welt, aber wir haben sie dann auch gespielt.
Man muss, glaube ich, dazu sagen, das sind Räume, die auch bekannt vorkommen vom Namen.
Ja.
So mein erster Gedanke war tatsächlich, sind das Game Over-Räume.
Ja, hätte ich jetzt auch gerade gedacht, aber.
Ja, genau. Ich habe tatsächlich vorher aber die angeschrieben und die meinten, es sind keine Game Over-Räume.
Ah, sondern?
Dann dachte ich mir zuerst, okay, vielleicht wissen Sie es jetzt auch nicht.
Kann ja auch sein.
Aber tatsächlich haben Sie einen anderen griechischen Escape Room Bau benutzt. Aber man könnte tatsächlich meinen, wenn man das erste Mal diese Räume sieht und auch die wenigen Bilder, die es im Netz davon gibt, das ist Game Over. Aber man hat auch an der Verarbeitung gemerkt, ja, wir schimpfen immer viel so ein bisschen über Game Over, aber Game Over hat nochmal eine andere Art der Präsentation, die ich tatsächlich, ohne Dinge vorwegzugreifen, nochmal ein bisschen leicht hochwertiger bezeichnen würde.
Okay.
Aber over to you
again. Dankeschön, genau. Also wir können ja noch mal kurz über die Location sprechen, weil der Anbieter ist tatsächlich Teil eines Entertainments-Bereichs in einem
Im Biblach.
Also ich Biblach Center, möchtest du was dazu sagen,
kurz
was
das ist?
Ja, genau.
Biblach ist ein Stadtteil von Gera.
Es ist ein Einkaufszentrum, oder?
Ist ein Einkaufszentrum, okay. Ja. Aber, ja,
das ist
aber,
schon mitgegriffen, glaube
ich. Es ist nicht mehr so viel davon übrig. Also ganz viele Läden sind ausgezogen und der Anbieter hat ein Minigolf-Anlage.
Neon.
Schwarz, 3D Schwarzlicht-Minigolf-Anlage da, genannt Neonlöwe, erschaffen. Mhm. Und hat jetzt den nächsten Schritt gemacht in seinem Entertainment-Portfolio.
Imperium
sich ausgeweitet und hat jetzt diese 3 Escape Rooms geschaffen.
Genau, so muss man dazu sagen, das ist auch einfach, das sind Betreibende, die haben einfach Lust, was zu verändern in ihrer Stadt und möchten dort tatsächlich so einen Entertainment-Bereich schaffen. Das soll auch noch mehr wachsen, da sollen noch andere Sachen hinzukommen, wie Lasertag natürlich, aber auch innovativere Sachen haben sie uns erzählt. Und sie haben jetzt aber erstmal mit Escape Rooms angefangen, haben sich eben Hilfe von außen geholt. Das ist ja dieses Thema, was wir immer haben, selber machen oder tatsächlich sich Leute holen, die sich mit einem Thema auskennen. Sie haben sich, da sie eben nicht die Erfahrung haben, eigene Escape Rooms zu bauen, sich dafür entschieden, welche zu kaufen. Und da die Räume rein vom, sie sind ziemlich gleich in der Art, wie man sie spielen kann. Deswegen würden wir jetzt nicht explizit auf jeden Raum einzeln eingehen, sondern das so ein bisschen im ganzen Konzept einmal erzählen, wie das dort ablief. Also man hat dort diese Lobby und da sieht man auch schon für jeden Raum sowas wie eine Fotoecke, wo man hingehen kann und sich dann passend dazu dann fotografieren kann, natürlich nachdem man ihn gespielt hat. Man bekommt das Briefing, schon während des Briefings wurde auf etwas hingewiesen, was, wenn es nicht erwähnt worden wäre, wahnsinnig negativ aufgefallen wäre, nämlich die Lautstärkenkulisse. Aus Brandschutzgründen mussten sie die Decke offen lassen, um die Sprenkleranlage nutzen zu dürfen, sozusagen, die dort ist. Mhm. Und das heißt, wenn man in einem Raum ist, du hörst alles aus den anderen Räumen, genau. Das heißt, wenn es parallel läuft, hörst du so die Musik aus anderen Räumen, hörst manchmal so Geräusche, wenn jemand was verräumt oder so. Wenn sich gefreut wird, genau. Teilweise auch schon, wenn sie Hilfe brauchen. Also man hört schon einiges und das ist durchaus auch ein leichter Kritikpunkt, den sie aber finanziell einfach, hätte das so viel gekostet, da noch Decken extra einzuziehen. Und das wiederum für einen Standort wie Gera hat sich dann vielleicht doch nicht so gerechnet. Deswegen gut, dass sie es erwähnen, gleich am Anfang, dass sie sagen, es ist leider nicht anders baulich möglich. Also sie wissen um ihre Defizite an der Stelle. Und genau, und dann gibt es das Briefing, das aktuell noch nicht sehr frei vorgetragen wird, aber ich glaube, das ist auch einfach dem geschuldet, dass es nicht ihr Hauptbusiness normalerweise ist und sie sich da auch erstmal reinfinden müssen in dieses Thema. Aber es war charmant.
Ja, ich glaube, für Vielspielende ist es speziell, wie gesagt, der Betreiber saß da und hat von einem Zettel abgelesen. Punkt, gell? 1:1.
Die Spielregeln oder die Geschichte?
Die Spielregeln, genau. Es gibt, wie gesagt, dieses allgemeine Briefing, wo er eben sagt, was funktioniert, auch was Maria gesagt hatte. Wir merken ihm das total positiv an, dass er vorher schon auf die Geräuschkulisse eingegangen ist. Ich glaube, da hast du nicht so diese Enttäuschung, wenn du im Raum bist und denkst, warum ist das jetzt so hellhörig? Ja. Und dann gab es natürlich auch noch weitere Spezialitäten im Briefing, die ich am Anfang überhört habe, die ich danach angekreidet hatte, weil es im Raum dann nicht so optimal fand, aber es wurde tatsächlich auch gebrieft.
Genau, und zwar ist es tatsächlich so, dadurch, dass die Räume gekauft sind, sind viele Rätsel auch im Englischsprachigen nur verfügbar. Das heißt, dass die Lösungsworte sind Englisch, also bei der Baker Street war das so, dass sie auch wirklich explizit vorher nochmal gesagt haben, es kommen dort englische Wörter vor und man soll um Hilfe fragen, wenn man dort nicht weiterkommt. Es sind aber solche englischen Wörter, also Zahlwörter zum Beispiel. Ne? Aber wenn du der Sprache gar nicht mächtig bist, dann ist es tatsächlich sehr tricky. Und wenn du aber so Basisenglisch kannst und du das einmal für dich erkannt hast, dass dort eben englische Sachen stehen, dann ist es machbar. Ne? Dann ist es gar nicht schwierig, aber es ist eine Hürde für all jene, die eben sprachlich einfach im Englischen nicht fit sind. Und das muss man wissen. Und das ist gut, dass es eben vorher gesagt wurde. Ich glaube, es ist nur frustrierend, wenn du da vielleicht als Gruppe hinkommst und gar keiner der Sprache mächtig ist. Dann ist es wahnsinnig frustrierend. Aber sie haben gesagt, den Fall hatten sie bis jetzt noch nie. Und dass sie da auch sehr unterstützen würden, wenn sie merken, dass es dort irgendwo hängt.
Genau. Ich glaube, das Problem ist nicht unbedingt, der Sprache mächtig zu sein. Klar kannst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 irgendwie, das kann, glaube ich, mittlerweile fast jeder. Aber vor allen Dingen, wenn du noch nie ein Escape Room gespielt hast, ist da schon nochmal eine Transferleistung zu sehen. Ja? Also erstens, überhaupt, wenn du so Anagramme hast, Wörter, wo du Zahlen rauslesen sollst, fällt ja manchen schon schwer, das im Deutschen zu können, einfach. Und jetzt mach nochmal die Leistung auf Englisch.
Ja.
Und gerade in einer Region, wo die jetzt nicht gerade für Escape Rooms bekannt ist und viele, ganz viele Erstspieler vielleicht das erste Mal mit diesem Konzept in Berührung kommen, könnte das eine leichte Hürde sein.
Genau. Also jetzt gehen wir schon ein bisschen sehr ins Detail rein, in den Räumen selbst. Also es ist so, jeder Raum fängt damit an, dass es erst auch nochmal einen Toneinspieler gibt. Das heißt, da wird auch nochmal audiomäßig nochmal erklärt, was man machen muss, warum man dort ist, dass da auch schon ein bisschen auf Atmosphäre geachtet wird. Und dann ist es gar nicht so viel suchen und finden. Also es hält sich wirklich im Rahmen. Es sind sehr lineare Räume, was natürlich für Erstspielende super ist. Man hat auch ein Hinweissystem. Das heißt, man kriegt meistens mit, dass etwas ausgelöst wurde, dass etwas passiert. Und dann wird man wirklich Stück für Stück durch diesen Raum durchgeführt. Also es ist nicht so, dass man Sachen findet und sie ewig mit sich mitschleppen muss. Wir haben es trotzdem getan. Also aus Prinzip tragen wir ja gerne Sachen mit uns mit. Man weiß ja nie, ob man sie nicht noch später braucht.
Die wenigen Sachen, die wir da gefunden haben, die man bewegen konnte.
Genau, genau. Die haben wir dann gleich mitgenommen. Die Kulisse ist in jedem Raum ansprechend, aber jetzt nicht immersiv. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, also wir haben ja haben wir auch unseren Worst Case, hießen die Black Room in Berlin, genau, wo einfach nur so Props reingestellt wurden, die nicht zusammenhängend sind. Mhm. Genau, das ist auf keinen Fall. Ne? Also okay. Es ist schon so, dass da ein Konzept erkennbar ist für jeden Raum. Also bei Dracula gibt's eben dann auch wirklich einen Punkt Sarkophage oder da gibt's eben die Bücher. Also es ist schon passend gemacht. Mhm. Es ist aber jetzt auch nicht ich will überwältigend sagen, aber es ist das falsche Wort.
Überwältigend,
dankeschön. Es ist nicht überwältigend viel, sodass man sehr fokussiert an die Rätsellösung rangehen kann. Die Rätsel selbst fand ich ziemlich knackig teilweise. Ne? Also da waren wirklich Rätsel dabei, die es echt in sich hatten, wo ich sage, das ist schon fortgeschritten so ein bisschen.
Also knackig heißt so viel, dass wir in den ersten zwei Räumen, die wir gespielt haben, den Rekord aufgestellt haben mit knapp 32 Minuten.
Das hatte ich doch gesehen. Ja,
also wenn Maria nicht unter 15 Minuten rauskommt aus dem Raum, ist das knackig für sie übrigens, falls das noch keiner wusste.
Ich kann mich in andere Spielende hineinversetzen und denke mir halt, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat und noch nicht so viel gespielt hat, dass man da wirklich viel Gehirnschmalz reinstecken muss in manche Rätsel. Aber es gibt ja auch in jedem Raum ein Hilfesystem. Also das haben wir auch genutzt. Zum Teil gibt es dort Einspieler, also Audioeinspieler, die schon voreingestellt sind. Und zum Teil wurden aber auch Hinweise gegeben. Sie haben es, glaube ich, nicht direkt gemacht. Also sie haben keine direkten Hinweise gegeben, wo sie gesagt haben, das und das musst du machen. Sie haben es versucht zu verpacken.
Das ist tatsächlich, dieses Hilfesystem ist auch, kennt man auch aus anderen, ich sag mal, automatisierten Räumen. Das waren drei Knöpfe. Mhm. Auf dem einen stand Hint, da konntest du dir einen Audioeinspieler holen. Da geben sie bis zu zwei Tipps für ein Rätsel, wo du gerade steckst. Mhm. Dann gibt's Call. Da kann sich auch der Game Master in den Raum schalten und gibt dir eventuell noch mal einen Tipp, wenn das andere nicht ausreicht. Dann gibt's Panic, wo du eben aus dem Raum raus kannst.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, diese automatisierten Hilfssysteme, die hast du in den Game Over Räumen, die habe ich schon mal da erlebt gehabt. Plus bei Game Over Räumen in Lasertag-Arenen bekommst du meistens nicht Hilfe vom Game Master.
Naja.
Wenn die nicht verfügbar sind, genau. Also
das auch positiv anzumerken, du bist wirklich die ganze Zeit unter Beobachtung und sie wissen auch, wo du bist.
1:1 Betreuung.
Vielleicht in Zukunft nicht so, aber die Räume sind jetzt auch am Ende nicht so anspruchsvoll und tatsächlich sind auch die Slots auch versetzt. Mhm. Also ich glaube, sie gewährleisten dass sie jetzt nicht zu viele da haben. Genau.
Sie sind bemüht für die Einzelbetreuung, aber wir hatten jetzt nicht das Gefühl, dass da keine Hilfe kommt. Also wenn wir Hilfe wollten, dann kam sie. Bei dem Hintsystem war das so, dass nicht unbedingt dann die Hilfe kommt, die du brauchst. Gerade wenn du ein Rätsel schon zum Teil gelöst hast und eigentlich nur so ein Stupser brauchst, wie geht's jetzt damit weiter, dann kam manchmal so redundante Tipps, wo du sagst.
Aber eher im letzten Raum, es war im Pharao-Raum eher.
Ja gut, aber ja, da waren wir wieder mal zu.
Ja, da hat Maria den Rekord nicht gebrochen im Pharao-Raum. Da hat sich auch der Game Master tatsächlich gefreut, dass wir, glaube ich, 2 Minuten unter der eigenen Bestzeit waren. Aber es waren immer noch knapp 40 Minuten,
die wir draußen waren. Das hat sich richtig doll gefreut, weil er hat die Sachen so versteckt, dass man sie nicht auf Anhieb findet. Aber wenn man gesucht hätte, so richtig, dann hätte man sie gefunden. Ne? Es war ganz lustig, der Moment.
Ich glaube, was man zu den Räumen sagen kann, was Maria auch schon gesagt hat, sie fühlen sich relativ gleichförmig an, obwohl sie unterschiedliche Themen haben. Mhm. Also wenn dich jetzt jemand fragt, okay, welchen Raum würdest du da empfehlen? Ich glaube, mein letzter Raum wäre Baker Street.
Ja.
Ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Da hat man auch viel zu viel Platz für das, was es eigentlich ist. Mhm. Also optimal könntet ihr vielleicht noch einen kleinen Raum dahin bauen. genau, Raum wäre, glaube ich, tatsächlich dann der Pharao-Raum und Dracula, es war unser erstes Dracula-Thema. Nee, es war es nicht. Nee, also nicht. Ja, aber ja, Dracula, also es ist nicht mit dem Erben Draculas zu vergleichen in Gelsenkirchen, auf keinen Fall. Es ist auch nicht Horror, also null, es ist nicht gruselig. Wie gesagt, es fehlt tatsächlich an klassischen immersiven Elementen. Du hast eigentlich fast eine gleichbleibende Art der Beleuchtung. Da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen was rausholen können. Klar, am Anfang ein bisschen dunkler. Und ich glaube, was du, Malte, auch diesen Räumen ankreiden würdest, wie gesagt, das Thema Gleichförmigkeit, du hast in dem Sinne, hast du keine richtige Spannungskurve drin. Also du hast zwar ein schön eingesprochenes Intro, wie Maria sagte, die Tonspur ist auch alles sehr professionell produziert und auch in gutem Deutsch, dafür, dass die Rätsel ja teilweise oder die Ergebnisse der Rätsel auf Englisch sind.
Also ich will mal sagen, das hört sich gerade ganz schlimm an, als ob man da gar nicht durchkommt, wenn man nicht Englisch kann. Das ist gar nicht so, ne? Naja, ja. Also es ist schon so, dass die Rätsel schon durchaus auf Deutsch sind. Also sie werden auch auf Deutsch herangeführt, aber eben dann manchmal das Ergebnis steht halt.
Und wir wissen ja alle, die diesen Podcast hören, sind ja auch international unterwegs und können Englisch. aber es ist natürlich unfein, wenn, ich sag mal, wenn du einen Raum anbietest in Deutschland und dann vielleicht auch in einer Stadt wie Gera, wenn du tatsächlich englische Ergebnisse hast. Also macht es dir natürlich leichter, dich für Herr Becker zu nominieren, zu qualifizieren.
Das war das Ziel.
Für das Top Escape Room Project, weil der Raum tatsächlich auch ein Englisch spielt. Oh, wow. Ja, aber ansonsten, das hat mir so ein bisschen gefehlt, wie gesagt, so tatsächlich so ein bisschen so Story Beats da drin, dass du jetzt so sagst, okay, jetzt passiert wieder richtig was. Ja, und von der Verarbeitung der Räume, es war tatsächlich eine Leichtverarbeitung, gell? Es war nicht super massiv unbedingt.
Aber es war schön haptisch. Also ich finde, deswegen war für mich jetzt auch zum Beispiel der Pharao-Raum tatsächlich wäre meine Eins, weil ich finde, dass man da auch sehr viele haptische Rätsel hatte, ne? So greifen, irgendwo hinbringen, irgendwo reinstecken. Das mag ich sehr und das fand ich, das haben die dort auch ganz gut gelöst.
Ja.
Das sieht okay. Es ist optisch ein sehr netter Pharao-Raum. Wir haben ja auch schon verschiedene Pharao-Räume gespielt. Der ist nicht auf der Top-Liste oben, auf keinen Fall, aber ist auch nicht in der unteren Range zu finden, weil es eigentlich unterhaltsam ist.
Ich glaube, der Unterschied auch zu unserem Worst-Case-Szenario vom letzten Jahr ist, dass du hier Anbieter hast, die trotzdem sich verpflichtet gefühlt haben, ein gutes Erlebnis zu schaffen. Mhm. Ne? Es ist tatsächlich es sind keine Vielspielerräume. Ich habe tatsächlich schon Anfragen bekommen, ey, wir fahren nach Bad Steben, lohnt sich das dann in Gera anzuhalten? Schwierig. Also, wenn ihr aber gerne Escape Room spielen wollt, wenn ihr unten uns vielleicht hört, irgendwo im Bereich Sachsen, Thüringen und euch gehen die Escape Rooms da unten aus, kann man sie schon spielen. Ja? Ja. Es ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, das habe ich tatsächlich auch nicht erwartet. Das Gute ist, die Betreibenden sind damit zufrieden, was sie da haben und ich glaube auch tatsächlich für das Klientel und die Zielgruppe, die du da unten hast, ist das auch ausreichend und es ist ein guter Start in den Escape Room.
Klingt doch gut, ja.
Ja. Es ist, also ich würde jetzt sagen, das ist, wenn früher hätten wir wahrscheinlich gesagt, irgendwie eine 7, aber es ist für mich, glaube ich, eher so ein guter, überdurchschnittlicher Raum, ja. Also so vielleicht so ein 6er Raum. Mhm. Ja? Also man kann ihn schon spielen, aber für die Enthusiasten, die uns hier zuhören, es ist auf keinen Fall ein Must-Play-Raum. Wenn ihr es aber so seht wie ich und ihr möchtet und diese Region wirtschaftlich unterstützen.
Unterstützt Bastis Heimat.
Dann könnt ihr da gerne vorbeifahren und spielen und die Preise sind auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, das ist, wenn du in Vollbesetzung spielst, dann bist du auch bei den klassischen 20 bis 25 Euro und wo spielst du heutzutage noch Räume für 20 bis 25 Euro. Also zu zweit haben wir 80 Euro bezahlt, also 40 Euro pro Person. Du weißt, mittlerweile zahlst du manchmal für so ein Zweierspiel auch über 100 Euro. Ja. Also da bist du bei 55 Euro oder so dabei. Und da ist es wieder, bist wieder beim Preis-Leistungs-Verhältnis und das ist okay.
Man muss einfach wissen, was einen dort erwartet. Das haben wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch erwähnt, was einen dort erwarten kann. Und wenn man damit fein ist, dann ist es wieder, sind es wieder Räume, die auch unterhaltsam sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so, wir hatten da auch unseren Spaß.
Ja, klar. Also wir haben ja auch lange nicht gespielt.
Wir waren auf den Zug. Das war unsere
Einstiegsdroge. Ich glaube, positiv ist auch einfach wirklich, die Betreiber sind wahnsinnig auch engagiert und nette Betreuung, nehmen sich auch Zeit nochmal im Nachgespräch. Kleiner Kritikpunkt, der kommt, ist, du hast diesen Raum geschafft, machst immer die Tür auf und du gehst dann raus und dann fällt dir ein, na, kommt noch mal eine Tonspur, also wo du noch mal so ein Wrap-up bekommst für den Raum. Schade ist einfach nur, dass sich keiner an Empfang nimmt. Ist jetzt kein riesen Location, aber ich hätte trotzdem erwartet, wie in anderen Räumen, du kommst raus und jemand ist da und
applaudiert dir.
Klatscht mal, gell, oder sagt, toll gemacht oder so. Und ja,
oder geschafft, einfach nur um zu wissen, hat man es wirklich geschafft.
Ja, ne?
Genau. Ja, gut, das ist aber schwierig, wenn das im Raum nicht deutlich wird, oder?
Ja, doch, das ist deutlich. Ich weiß nicht, was Maria da... Maria, wie gesagt, Maria dachte irgendwie nach 30 Minuten, sie hat es immer noch nicht geschafft. Ja, aber wie gesagt, solide Räume, jetzt nicht, ich sag mal jetzt nicht State of the Art.
Ja.
nach 8, 9 Jahren Escape Room Szene Deutschlands. Aber vollkommen okay für das, was man da geboten bekommt und für den Preis. Und wie gesagt, das war Escape Rooms Gera. Ja. Da freut sich immer Google bei dem einfachen SEO. SEO. Escape Rooms Gera, einfach googeln, da findet ihr die. Und was man empfehlen kann, ist, glaube ich, auch danach noch das 3D-Schwarzlicht-Minigolf. Ja. Ist auch eine sehr schöne Anlage. Also, falls ihr dann noch Luft und Kapazitäten habt.
Wir haben unsere Kinder dort geparkt mit den Großeltern sind dann Escape Rooms spielen gegangen.
Oh, das ist doch gut.
Da meinte der Betreiber auch, genau so hatte ich das geplant.
Ja, clever. Gut.
Ja, er hat sich da schon Gedanken gemacht. Wie gesagt, er will so ein bisschen diesen Freizeitbereich auch in Gera ausbauen. Und das ist sehr lobenswert. Ich glaube, es gibt in Gera noch eine VR-Arena. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit so einem Escape Room. Und das sind eben die ersten Escape Rooms. Und gerade für nicht oder für Gruppen, die noch nichts gespielt haben, gibt es 3 unterschiedliche Themen. Alles super, Dracula, Ägypten und dann Sherlock Holmes. Alles gut. Aber Malte, kommen wir zu dir. Du hast auch einen der neuen Highlight-Räume, Hyped Rooms in Deutschland gespielt. Auf jeden Fall hast du dich richtig dreckig gemacht, oder? Wo warst du?
Ich habe mich richtig dreckig gemacht, ja. In Witten. Beim Kuriosum und habe endlich das Artefakt der Finsternis gespielt.
Ja, endlich, aber die haben ja auch gerade erst aufgemacht, also so lange sind die auch noch nicht
offen. Ah, oder? Ja, aber die Gerüchte gehen ja schon rum, dass das ein neuer Top-Raum ist und dass möglicherweise auf der nächsten Weltrangliste bei TPK auch der Raum vertreten sein wird und so weiter. Deswegen, ja, war ich dann schon sehr gespannt und wollte den endlich spielen. Deswegen war ich jetzt, wie gesagt, umso wie nennt man das denn jetzt? Umso
vorfreudig.
Vorfreudiger, ja.
Erregt. Ja,
das vielleicht auch.
Emotional explodierend, was bei Malte echt
also
viel
so,
ist.
Also so wie man dich kennt, Malte, einfach ey, so krass overhyped.
Nein, ich habe mich schon gefreut auf diesen Raum, muss man schon so sagen.
Ein bisschen gefreut, ein bisschen Aufregung war schon dabei.
Ein bisschen Aufregung, ja. Nee. Wir sind nach Witten gereist, haben vorher schon per E-Mail Informationen erhalten, um was es gehen wird. Um ganz ehrlich zu sein, gab es eine E-Mail, wo es um, also es geht ja insgesamt um einen mysteriösen Besitzer, um einen Laden, um dieses Kuriosum, wo es ganz viele Schätze, Artefakte gibt. Wir haben eine Information bekommen, dass wohl unsere Kontaktperson irgendwie versucht, den Hausmeister abzulenken oder wir irgendwie mit Hilfe vom Hausmeister in dieses Kuriosum reinkommen sollen, beziehungsweise
ja, mit den Schlüsseln.
Ja, und deswegen, es kam schon so diese ersten Parallelen auf. Ich dachte, naja, okay, ganz so neu ist der Gedanke vielleicht doch nicht. Es war dann tatsächlich doch anders als gedacht vor Ort, haben sie wirklich schön umgesetzt. Als es dann in das Gebäude reinging, in die Location reinging, war ich wirklich sprachlos. Diese Pre-Show, die da abfahren, das ist schon mega gut gemacht. Also wirklich beeindruckend, sehr, 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 sehr immersiv. Dieser Hinweis, dass man dreckig wird, sollte man wirklich ernst nehmen.
Ist
also
gleich am Anfang.
Ja, gleich am Anfang. Ich war, glaube ich, noch nie so dreckig nach einem Raum. Das ist echt, also wirklich krass gewesen. Also wirklich Chapeau vor diesem Intro, vor dieser Pre-Show. Das war echt cool gemacht. Man muss sich dann seinen Weg suchen, um in diesen Laden halt reinzukommen. Und ja, ich glaube, das, was ich ja gerade schon mal bei Stranger Things beim Theater betont habe, im Vergleich jetzt zu dem Harry Potter Theater, was ja doch recht riesig ist, und bei Stranger Things in diesem kleinen Phoenix Theater in London, greift hier, glaube ich, auch. Es ist nicht alles so riesig da drin. Und ich glaube, gerade das ist der große Vorteil, dass sie das wirklich vollkommen durchthematisiert haben. Es ist wirklich mega cool gestaltet. Die Kulisse ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Und deswegen wirkt das, glaube ich, auch alles so überzeugend, so immersiv. Und wenn du dann in diesen Laden reinkommst und diese Kulisse da erblickst, also ich war wirklich echt begeistert, was die da auf die Beine gestellt haben. Das sah wirklich toll aus. Man findet ja auf der Homepage schon, wenn man die Homepage öffnet, schon erste Eindrücke. Und ich war, muss ich zugeben, am Anfang ein bisschen skeptisch und dachte mir so, naja, ob das da wirklich so aussieht.
Photoshop.
Ja.
Oder mittlerweile AI-generierte,
genau,
die du ja mittlerweile auch überall
genau
findest.
Aber ich muss euch da leider enttäuschen. Es sieht da wirklich genauso aus. Also es ist.
Nee, du musst das enttäuscht. Wahnsinnig enttäuscht. Alter, das waren keine Fake-Bilder oder was? Das sieht da echt genauso aus oder besser. Da hör auf. Nee, da ich habe keinen Bock zu spielen. Ja.
Du musst uns mal den Zahn ziehen.
Also das haben sie echt toll gemacht. Also die Kulisse, das ist wirklich 1A geworden. Das ist mega schön. Ich würde sogar sagen, das hatte ich euch ja sogar geschrieben, ich finde es sogar noch schöner als auf den Bildern. Auf den Bildern.
Das will was heißen.
Genau, ja. Sieht man irgendwie den Staub, den Dreck noch nicht. Und es fühlt sich dadurch halt wirklich so an, als würdest du diesen alten Laden wirklich betreten, als würdest du dir da diesen Zugang irgendwie erspielen. Und also ich habe ganz oft zu den, hier zu Jana zum Beispiel gesagt, oh Jana, guck mal hier, hab ein Buch hochgehoben und dann war einfach dieser Umriss von dem Buch in dem Staub. Also so Kleinigkeiten.
Ich frage mich gerade, wie das Resetting ist.
Das ist nicht so Spaß, dass ihr die Putzfrau. Ja. Oder sie gehen dann tatsächlich mit einem Sack voll Staub da rein und machen nochmal alles voll.
Ja, also es war wirklich richtig, richtig cool gemacht. Also die Kulisse, das kann man, glaube ich, nicht mehr toppen. Das war echt toll gemacht, ja. Und der Einsatz von Sound, alles wirklich mega on point, das Licht, das ist alles echt auf einem wirklich hohen Niveau, das hat mich echt überzeugt, das fand ich wirklich, wirklich schön. Wie gesagt, nehmt diesen Hinweis mit dem Schmutz auf jeden Fall ernst, wirklich alte Klamotten anziehen, weil man ganz oft kriechen, krabbeln muss, man wird auf jeden Fall dreckig. Ich finde, die Betreiber machen da ganz, ganz viel richtig und ich finde, es gibt so ein paar Ansätze, die sind wirklich besonders. Zum Beispiel ist mir das aufgefallen im Finale, was oft ja den Fokus im Visuellen hat, dass irgendein toller Effekt nochmal passiert. Und das Finale hier in Witten hat auch so zwei visuelle Sachen vielleicht, aber vor allen Dingen das Augenmerk auf den Sound, auf das Audio, was dort abgespielt wird. Das macht so eine schöne Stimmung. Es ist zugegebenermaßen auch ein bisschen gruselig. Ich hatte kurzzeitig am Ende auch noch Angst. Natürlich, auf jeden Fall. Aber genau in dem richtigen Level, würde ich jetzt sagen. Und das ist mir irgendwie so hinterher nochmal eingefallen, dass es echt hauptsächlich Räume gibt, die den Fokus auf dieses Visuelle legen und die haben es am Finale echt nochmal irgendwie umgedreht und haben diese Audio-Komponente da reingebracht. Das hat mich echt nochmal überrascht, das fand ich echt schön. Von der Story, auch die wird viel über den Sound übertragen, vor allen Dingen aber auch über Videosequenzen, die schön passend abgespielt werden. Es gibt keinen Monitor, der irgendwo hängt, sondern es ist echt alles in dem Setting schön verpackt. Okay. Durch die Kulisse wird die Geschichte weitererzählt, vor allen Dingen durch die Kulisse. Aber wie gesagt, eben auch durch Audiodateien. Das hat mir echt alles gut gefallen. Ich würde sagen, es gibt so einen Schwachpunkt in diesem ganzen Projekt und das sind die Rätsel. Ich fand sie so zu Beginn echt noch flüssig. Es war viel Intuitives, viel Haptisches. Und dann irgendwann im Verlauf des Spiels schwenkt es so über in Richtung geleitetes Rätseln. Man findet Schriftstücke, die man durchblättern muss. Es sind Anleitungen da drin, was man machen muss. Das fand ich dann ein bisschen schade, weil es so ein bisschen dieses Gefühl nimmt von wegen, wir erkunden jetzt diesen Laden, erkunden diese Geschichte. Genau. Ja, es ist dann eher dieses angeleitete, mache das, wenn das nicht klappt, dann mache das, wenn das klappt, dann mache das. Das fand ich irgendwie schade.
Das hat auch im Kontext der Story keinen Sinn.
Ja, doch schon. Aber ich mag einfach diese Art von Rätseln nicht so. Und dann das finale Rätsel war auch echt nicht so ganz intuitiv. Es gab irgendwie mehrere Möglichkeiten, wie man es hätte lösen können. Dann kamen die Hinweise dazu. Übrigens auch die Art der Hinweisgebung echt toll gemacht. Die Hinweise waren dann nicht hundertprozentig immer passend zu der Stelle, wo wir gerade waren, weil wir das halt schon hatten. Und dann irgendwie hakt es dann einfach so. Wir kamen einfach nicht weiter. Es fühlte sich dann nicht mehr so schön rund an. So das erste Drittel, vielleicht auch noch zwei Drittel, echt cool. Und dann so, also von den Rätseln jetzt her, und dann das letzte Drittel, irgendwie nicht mehr ganz so rund, ein bisschen schwächer. Deswegen wäre das so mein Kritikpunkt an dem Raum. Dann danach, also nach dem großen Finale, gibt's da nochmal so ein kleines Debriefing, auch das wieder cool gelöst. So einen schönen Hinweis noch, dass es möglicherweise noch weitergeht in dieser Geschichte. Ja, also es ist schon ein runder Raum und also allein wegen der Kulisse sollte man diesen Raum auf jeden Fall spielen. Und ja, ich glaube auch, dass der in der Weltrangliste bei TPK auftauchen wird. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie im zweiten Teil, sollte es diesen zweiten Teil geben, ohne da zu viel zu verraten, würde ich mir wünschen, dass sie die Rätsel noch komplett rund bekommen, weil dann, glaube ich, hat das echt mega Potenzial.
Ist das momentan ihr einziger Raum am Start?
Ja, genau. Genau. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob da noch Platz ist. Also das, was wir gesehen haben, ist alles voll, aber sie haben es clever gelöst. Also es gibt nicht diesen Standardeingang, es gibt gar keine richtige Lobby oder sowas, sondern man startet quasi direkt im Spiel.
Also eher so wie Griechenland oder Spanien,
wo du fragen, direkt mit den Toiletten
reinstartest.
Ja, genau, da gibt's eben auch den Hinweis, dass man am besten vor dem Spiel zur Toilette gehen sollte. Ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass du direkt in dem Laden stehst. Das meine ich damit nicht, aber es gibt nicht diese Lobby, wo du dich hinsetzen kannst und irgendwie was trinken kannst. Das gibt's da halt nicht. Es gibt eine Möglichkeit, die Sachen wegzuschließen, das schon, aber es ist ja eben alles schon in diesem Bereich, wo auch diese Pre-Show startet, und diese Pre-Show ist ja schon wirklich mega durchdesignt, deswegen würde ich das gar nicht als Lobby irgendwie bezeichnen, sondern es startet halt direkt in diesem Abenteuer, in dem Spiel.
Bist du im eigentlichen Raum alleine? Jetzt willst du wieder nicht spoilern, oder?
Das kann ich nicht spoilern.
Okay, wenn er das nicht spoilern kann, das kann jetzt natürlich alles heißen.
Es gibt ja andere, ich überlege gerade, es gibt ja andere Blogger, wo man das vielleicht nachlesen könnte, ob man da alleine ist oder ob es da Schauspieler gibt. Aber ich würde es euch ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil es ist schon cool, wie sie es machen. Also weißt du jetzt, was ich meine?
Nee,
du runzelst gerade. Okay,
gut. Man soll sich den Spaß nicht nehmen lassen und einfach mal das auf sich zukommen.
Genau, und wenn man es wissen will, kann man ja zu Escape Rumors zum Beispiel auf die Review gehen und da nachlesen, ob es einen Schauspieler gibt oder nicht.
Diese Aussage würde sie verunsichern, ich verstehe schon.
Das Spiel dauert ja auch, hattest du, glaube ich, gesagt, 100 Minuten dauert das, ne?
Also genau, ist auf der ist auf der Seite so angegeben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lange wir gespielt haben. Man sieht halt keine Zeit, das ist nirgendwo sichtbar. Ist
viel zu lang für Maria, 100 Minuten, viel zu lang.
Ja. Ich finde diesen Trend, dass man keine Zeit sieht, wahnsinnig angenehm.
Ja, voll,
Ich finde das viel schöner, voll, wenn man einfach nur spielt. Ach, das war ganz charmant, wenn ich nochmal darauf zurückgehen darf, dass er immer die Leute gefragt hat, möchtet ihr eine Uhr mit reinnehmen bei uns in Gera? Und dass sie sehen können, wie lange sie brauchen, weil sonst war eigentlich auch gar keine Zeitangabe irgendwie drin. Und das finde ich ganz, ich finde es gut so, weil ich finde immer, wenn da irgendwo eine tickende Uhr ist, die auch thematisch gar nicht in den Raum reinpasst, ist immer so ein bisschen so ein
Killer. Ja, zumal du weißt doch als Spieler gar nicht, was alles noch kommt. Also man weiß doch nicht, wie weit man schon in diesem Spiel fortgeschritten ist. Deswegen verstehe ich gar nicht, was das bringt, diese laufende Uhr.
Stress.
Ja, aber ist ja also unnötig.
Also es macht, glaube ich, Sinn bei Räumen, wo du tatsächlich eine Art Deadline hast. Das ist
von der Story her.
Ja? Das ist wie wenn du im Film entweder irgendwie ein Zeitfenster hast, die Bombe musst du in drei Stunden schärfen, dann macht das natürlich Sinn.
Ja.
Aber ja, ich glaube mittlerweile bei den meisten Räumen, wie wir sie kennen, macht eine Zeit eigentlich per se keinen Sinn.
Genau.
Außer du sagst, okay, noch 60 Minuten geht's hier raus und dann wird trotzdem voll bezahlt. Ja, aber das gibt's ja zum Glück ganz wenig. Ne? Und auch in Gera muss man sagen, sie lassen einen auch zu Ende spielen. Da waren andere Teams, die wesentlich länger gebraucht haben als Maria.
Warum immer nur ich eigentlich?
Weil du die Rekordjägerin hier bist. Ich spiele nur zum Spaß, ich komme ja nur mit. Und du bist ja die hier Rekorde aufstellen möchte.
Das war mir gar nicht bewusst.
Ehrgeizig, wie auch bei Brettspielen, Maria. Mindestens einmal gewonnen haben und dann ist ja alles egal.
Genau, dann bin ich zufrieden.
Ah, ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben die 60 Minuten geschafft.
Oh.
Tatsache, ich hätte es nicht gedacht.
Also, ich wollte
aber gut, sagen, aber weißt du, was 20 Minuten alleine schon gedauert hat?
Mein Monolog?
Jurassic World war schon 20 Minuten.
Ja, war interessant.
Ich bedanke mich wie immer bei euch beiden fürs Zuhören. Nein, ich glaube, das war heute ein sehr schönes Potpourri, sagt man so heutzutage noch?
Ja, ja, doch, da, ja, ja, sicher. Glaub, Potpourri kenn ich. Ja. Mhm.
Ein schöner Kessel Bunde ist halt, ja, halt für die älteren Zuhörenden.
Ich google mal, was das heißt.
Vor allen Dingen konnten wir, glaube ich, auch aufzeigen, dass Escape Rooms heutzutage auch nicht mehr alles sind. Und es gibt ja mittlerweile sehr viele immersive Events. Nicht jeder ist wirklich gelungen umgesetzt. Mittlerweile.
Oh, genau, wir müssen nicht, was gehört habe.
Das ist mal die Erinnerung, 10 Minuten, die gehst du bitte schlafen. Nein, also es gibt mittlerweile ja irgendwie Dali oder Frida Kahlo Immersion. Das ist aber am Ende kein Jurassic World. Nee. Das ist, da machen sie ein bisschen große Lichtprojektion.
Aber das soll es ja auch nicht sein. Das soll, genau, da soll Kunst ausgestellt werden.
Ja, aber ich finde, es zerstört diesen Begriff immersiv und Immersion.
Das ist eine immersive Ausstellung.
Ja.
Ja. Okay, Malte.
Wir streiten hier jetzt mal.
Wollt ihr mir jetzt widersprechen? Das ist mein Podcast. Raus jetzt.
Nur weil wir YouTube nicht gucken.
Ja, ihr wisst nicht mal, was auf YouTube da abgeht.
Nee, aber du, auf welcher dieser Kunstausstellungen warst du denn bisher?
Das wollen wir jetzt hier nicht diskutieren.
Genau, also ich war schon auf einer und ich fand die trotzdem sehr gut gelungen. Ich war auf der Monet-Ausstellung und ich hatte auch mehr erwartet, muss ich zugeben. Mhm. Also ich hatte auch bei dem Thema Immersion mehr erwartet, dass man mehr sieht oder irgendwie rumgeht oder so. Aber es ist ja im Großen und Ganzen es konzentriert sich immer auf so einen großen Raum bei diesen Kunstausstellungen, wo dann aber trotzdem durch visuelle 360-Grad-Bilder tatsächlich da das Leben der Künstler oder Künstlerin nochmal ganz toll wiedergegeben wird. Und mir ist da mehr hängen geblieben von dieser Kunstausstellung, als wenn ich ins Museum gegangen wäre und mir dort Bilder angeguckt hätte und dort die Schriften durchgelesen
hätte.
Aber
das ist ja in dem Sinne keine Immersion. Also du fühlst dich ja nicht in diese Welt rein.
Nein, du bist doch, also weil da ist ja trotzdem auch mehr Kulisse. Es ist immersiver als ein Standardmuseum, weil du mehr, wie du schon sagst, wenn du reingehst in eine Lobby und dann ist die schon zum Beispiel im Harry Potter-Stil, das empfindest du ja auch als immersiv. Und das Gleiche ist, wenn du dort in diese Räumlichkeiten gehst, von diesen Kunstausstellungen, da ist dann auch zum Beispiel eine Brücke aufgebaut, über die du laufen kannst. Ne? Also es ist schon
kulissenmäßig. Ich glaube, wir müssen echt mal in Berlin, auch vielleicht, falls du doch im Sommer kommst, mal, es gibt hier das Deutschlandmuseum.
Oh ja.
Da also wenn du da diese Bilder siehst, das ist auch... Das
was ist
auch
da in dem Museum gerade?
Das heißt so, das ist eine Ausstellung über Deutschland. Ja. Das ist jetzt alles nur das, was man von Bildern gesehen hat. Wir haben es noch nicht gemacht. Wenn wir es gemacht haben, werden wir das auch reviewen hier. Das sieht tatsächlich auch aus wie Escape Rooms. Also du hast die haben krass alles nachgebaut. Mhm. Du hast irgendwie eine alte Küche im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und du wandelst auch von Raum, von Welt zu Welt da drinnen. Und wo wir gerade jetzt das Thema Immersion aufmachen, du warst ja auch dieses Erdbebenmuseum
genau,
in Lissabon.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses, in Lissabon gibt es ein Museum, das heißt Quake. Und da wird man durch die verschiedenen Erdbeben geführt. Weil in Lissabon gab es ja ein riesen Erdbeben, wo wirklich drei Katastrophen auf einmal passiert sind. Das Erdbeben, eine Flut und dann noch ein Feuer. Und was natürlich für ein sehr religiöses Land wie Portugal als göttliche Strafe alles wahrgenommen wurde. Und das ist, also da ist mir auch so viel hängen geblieben. Ich könnte jetzt Sachen erzählen von diesem Erdbeben in Lissabon, einfach weil es so gut aufbereitet ist. Man geht dort durch verschiedene Bereiche. Man hat auch Slots. Das heißt, wir waren 5 Leute, die da durchgelaufen sind. Also wir hatten es wirklich eine sehr kleine Gruppe, Gott sei Dank. Kann bestimmt auch größer sein, aber ich möchte wetten, nicht mehr als 10 Mann. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Und da gibt es alles Mögliche. Du hast halt, du kannst dein eigenes Audiosystem verknüpfen. Das heißt, du kannst auch deine eigenen Kopfhörer benutzen, musst nicht irgendwelche fremden Kopfhörer verwenden, um da durchzulaufen. Hast dort Leinwände, die dir eben so die reale Welt darstellen. Hast Spiele drinne, wo du eben rauskriegen sollst, wie bereitest du dich auf ein Erdbeben vor. Es werden verschiedene Erdbeben beleuchtet, auch das in San Francisco, das in Japan. Also es gibt da, und du kriegst wirklich Gänsehaut, wenn man da durchläuft. Also jeder, der in Lissabon ist, und es ist leider auf auf Portugiesisch und auf, ich glaube, Spanisch hatten sie auch noch und tatsächlich Englisch. Also auch deutschsprachig ist nicht vorhanden. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Englisch kann, ist es einfach ein ganz tolles Erlebnis. Und es ist tatsächlich auch so, dass es dort auch einen Bereich gibt, wo du es fühlst. Ne? Also da bist du wirklich drin in diesem Erdbeben. Und es ist das war für mich das bisher am besten gestaltetste Museum. Und ich merke ja bei mir, wie viel davon hängen geblieben ist. Ja, von dem, was da gebracht hat. Ich wollte eigentlich gar nicht rausgehen. Ich hätte noch ganz viel mehr lesen können oder mir angucken können oder recherchieren können. Also klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch, wenn ich sage recherchieren, aber du hast da halt so die Möglichkeiten, verschiedene Sachen, die so zu erarbeiten, auch wenn du das möchtest. Ne? Du kannst natürlich auch platt einfache Infos dir angucken, aber du kannst eben auch wirklich auch so in die Tiefe gehen durch so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es einfach hängen bleibt. Also.
Und jetzt sind wir froh, dass wir heute einen Lehrer zu Gast haben, Malte. Du kannst uns bestimmt über diverse Lernkonzepte aufklären und dass, wenn man Fakten mit Emotionen verknüpft, die besser hängen bleiben, oder?
Absolut, ja. Genau.
Wer sagt das? Danke für die Ausführung, Malte.
Nee, es gibt so diverse didaktische Konzepte, aber die beruhen genau auf deiner Aussage.
Ja, ja, und du bist der die umsetzen muss in der Schule.
Ja.
Hast du deine Schule auch schon mal ein Erdbeben spüren lassen?
Zum Glück nicht, ja. Nee.
Ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, unsere Hausaufgabe. Wir besuchen mal auch so ein immersives Museum. Ich finde es auch cool, auch dass da irgendwie versucht wird, mal was Neues zu probieren, ja, und tatsächlich Emotionen mit Fakten zu verknüpfen. Also Fakten sollten ja nicht auf Emotionen beruhen, aber diese Verknüpfung, es bleibt ja viel eher hängen, ja? Das ist wie wenn du, wir haben das letzte Mal auch mit einer Lerntherapeutin gesprochen, die meinte, wenn du diverse Bewegungen machst oder an diversen Stellen dich anfasst, wenn du irgendwas auswendig lernst, und du kannst das immer wieder abrufen, wenn du dich dann zum Beispiel wieder auf die Schulter klopfst, gell? Und ich glaube, das machen ja diese immersiven Museen dann. Und das meine ich eben.
Ja, Walter? Ja, mir fällt gerade noch ein, kennt ihr das Klimahaus in Bremerhaven?
Nee, kennen wir nicht.
Nee. Ah, schade. Ja, dann wäre das auch mal was für euch. Da durchläuft man nämlich die verschiedenen Klimazonen. Da ist jede Klimazone dargestellt. Auch wirklich richtig, richtig cool umgesetzt. Mit so kleineren Effekten, die da passieren. Gerade für Kinder ist echt toll gemacht. Viel zum Ausprobieren, selber machen, selber auslösen. Und ja, du läufst einfach durch diese verschiedenen Klimazonen und kannst da quasi einmal um die ganze Welt innerhalb von 2 Stunden. Das ist echt toll.
Ja, cool.
Jetzt kommt die Social Media, Maria. Schreibt uns doch mal einfach, was ihr noch für immersive Abenteuer kennt in Deutschland, die man besuchen kann. Und dann können wir das ja gerne mal mit aufnehmen.
Da, wo Maria was lernen kann. Nein, aber ich glaube, das ist echt super, gell? Dass das mittlerweile immer mehr Einzug hält. Und tatsächlich, glaube ich, auch der Gen Z-Generation, bist du eigentlich Gen Z, Malte? Ja, gell?
Habt ihr schon mal gegoogelt? Ich glaube nicht. Nee, oder? Ich weiß nicht, wo da die Grenzen sind.
Auch das auch Wissen so näher bringt im Entertainment-Bereich. Und am Ende ist es ja egal, wie Wissen präsentiert wird. Hauptsache, es wird so präsentiert, dass es sich auch festsetzt im Kopf. Mhm. Ja, und dass du auch irgendwie einen Lerneffekt hast. Und ja, ich glaube, ich freue mich auch auf eure Empfehlung. Wie gesagt, das wird in Zukunft Escape Maniac. Der Museumspodcast. Aber nein, das ist ja im Endeffekt in unserem Intro auch drin, immersive Erlebnisse, und unsere Zeit ist wahnsinnig kostbar, und wenn ihr uns öfters hören wollt, vielleicht hört ihr dann auch öfters einfach, dass wir von solchen Erlebnissen auch zwischendrin erzählen. Natürlich spielen wir weiter Escape Rooms, es macht natürlich weiterhin Spaß. Man hat natürlich gewisse zeitliche Limitierungen oder andere Limitierungen, aber ja, lasst uns gerne wissen, ob sowas wie das Stranger Things Theater oder damals die Harry Potter Review oder die Jurassic World Exhibition, ob euch das auch interessiert. Vielleicht kannst du mal deinen Fan fragen, Malte, ob ihm das Spaß gemacht hat, uns dabei zuzuhören.
Ja, ich frage mal nach.
Frag mal nach. Dann hat er meinen Kunden nach 2,5 Jahren wieder zu hören. Ja. Und lasst uns wissen, und dann können wir tatsächlich auch das Ganze hier ein bisschen breiter gestalten. Also, falls euch auch andere Themen interessieren, also was machen Maria und ich noch?
Nächstes Mal der Podcast über Final Fantasy VII Rebirth.
Ja, Maria, die ist gerade total im Gaming-Fieber.
Wow, okay, ich bin sprachlos. Ah,
sind doch erst 120 Stunden seit Februar.
Deswegen spielen wir auch keine Escape Rooms
mehr. Ja, merke ich schon.
Nachts um 1 immer spielt.
Genau, ich habe Schlafmangel,
akuten tagsüber Schlafmangel. Keine Kraft mehr hat, irgendwas Haptisches zu machen. Ja.
Eine Sache wollte ich noch sagen.
Okay.
Wir hatten nach dem letzten Podcast oder einem der letzten, wo ich mal wieder gesagt habe, dass ich immer noch nicht The Dome gespielt habe, haben uns Zuhörende angeschrieben, dass sie dorthin fahren und mich gerne mitnehmen würden. Und ich fand das mega, mega nett. Ich habe mich total drüber gefreut über dieses Angebot. Hat zeitlich nicht gepasst, aber irgendwann schaffe ich's.
Ladet Maria einfach alle weiter. Genau. Nein. Man muss dazu sagen, Ja. Tessie heißt sie. Hört unseren Podcast, glaube ich, schon im zweiten Durchlauf. Sie ist wirklich sehr begeistert von unserem Podcast. Und wir freuen uns auch immer über das Lob, was wir da von dir bekommen. Und auch das Lob, was wir von anderen bekommen, die uns vielleicht auch über YouTube entdecken. Vielleicht entdecken uns Malte und Marie auch mal über YouTube. Man weiß es nicht.
Ich schau mal rein. Ich verspreche es dir.
Das war's dann. Jetzt sind wir sogar bei 75 Minuten fast gelandet.
Wer kein immersives Museum besuchen möchte, der sollte auf jeden Fall nach Witten, weil das ist auch immersiv und das hat mit dem Thema zu tun, worum sich dieser Podcast eigentlich dreht, nämlich Escape Room. Spielt auf jeden Fall das Kuriosum in Witten mit dem Artefakt der Finsternis. Echt ein toller Raum.
Danke für dieses tolle Schlusswort und ansonsten liked uns auf YouTube, gibt uns Herzen auf TikTok, auf Instagram, abonniert den Podcast. Lasst auch gerne eure Meinung da auf den gängigen Podcast-Plattformen wie bei Spotify, da haben wir jetzt auch schon einige Kommentare tatsächlich. Daumen nach oben, Bewertungen freuen wir uns auch, das hilft dem Podcast, vor allen Dingen, wenn ihr uns bloß vierteljährlich hört, dass wir wieder aus der Versenkung auftauchen. Und wir hoffen einfach, dass es bis zum nächsten Mal nicht so lange dauert und wünschen euch einen schönen Tag, ein tolles Mittagessen, ein Frühstück, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, oder schlaft einfach gut. Gute Nacht, Maria.
Genießt den Sommer. Ja, okay. Bis im Winter dann hört.
Mach's gut, Maria. Ja,
ciao.
Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, gutes Entkommen.